Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema dieses Vortrags ist ekklesiologische Grundlagen sozialcharitativen Handelns. Damit das, was ich Ihnen zu sagen habe, nicht der offenbar befürchtete Höhenflug wird oder gar eine Art Blindflug, einige Vorbemerkungen zu diesem Thema selbst. Man hat ja in unseren Tagen sozusagen wieder neu entdeckt, was Kirche ist. Man beginnt sie namentlich im Anschluss an das Zweite Vatikanum tiefer und umfassender zu verstehen als das Volk Gottes, als den Leib Christi, jedenfalls nicht nur als Amtskirche, sondern als Gemeinschaft aller Gläubigen, die ja alle miteinander nicht nur zur Kirche gehören, sondern Kirche sind, wie übrigens schon Pius XII sagt. Mit dieser Neubesinnung auf das Wesen, auf das Sein der Kirche, verbindet sich naturgemäß die Überlegung über ihr Leben, ihr Handeln, über den, wie man heute vor allem sagt, Selbstvollzug der Kirche. Der Kirche, der Ekklesia, also den Selbstvollzug der Ekklesia über das ekklesiale Tun, über das Handeln der Kirche in ekklesiologischer Sicht, das gewinnt Interesse, während früher gewiss nicht nur, aber doch besonders einerseits das Handeln des Einzelnen oder der einzelnen Christen im Blickfeld stand, beziehungsweise eben das Handeln der Amtskirche, der Hierarchie, an die man besonders dachte, wenn man von kirchlichem Handeln sprach. Mit der Betonung der ekklesiologischen Sicht aber wird eben dieses Handeln des Christen und der Kirche heute wesentlich gesehen als ein Dienst. Wird die Gemeinschaft der Gläubigen wesentlich gesehen als dienende Kirche. Als die Gemeinschaft derer also, die je nach ihren Fähigkeiten und Gaben dem Volk Gottes selbst und der Welt die mannigfachen Dienste leisten, eine Sicht, diese dienende Kirche, eine Sicht, die grundgelegt ist schon in der Offenbarung des Neuen Testaments, die gewiss wohl auch nie völlig vergessen, aber ebenso gewiss im Laufe der Kirchengeschichte nicht immer genügend betont wurde. Weil die Neubesinnung auf die Kirche, auf die Ekklesia, zwar nicht nur, aber doch wesentlich einen Rückgriff auf das Neue Testament bedeutet, wird damit auch das Grundmotiv des neutestamentlichen Ethos, nämlich die Liebe, zum Leitmotiv allen Dienens, erscheint also die dienende Kirche wesentlich als die Kirche der Liebe. Diese Sicht der Kirche, die, wie gesagt, namentlich in den Dokumenten des Zweiten Vatikanums und besonders auch in vielen Ansprachen Papst Paul VI. Deutlich wird, diese Sicht der dienenden Kirche ist eigentlich die wesentliche ekklesiologische Grundlage ihres sozial-karitativen Handelns. Eben diese Kirche lebt und wirkt nun in der Welt von heute. Sie leistet ihren Dienst, verwirklicht ihre Liebe nicht sozusagen im luftleeren Raum, sondern im sozialen Bereich, im weiten Sinn des Wortes. In eben diesem weiten Sinn könnte man dann auch den Ausdruck sozial-karitativ verstehen, als eine Verwirklichung der Nächstenliebe im sozialen Bereich, die sozialen Zielsetzungen, oder auch als eine Verwirklichung jener sozialen Liebe, von der schon die Enzyklika Quadragesimo Anno sprach, und die vor allem mit der sozialen Gerechtigkeit auf Ängste verbunden ist. Im Allgemeinen aber versteht man unter sozial-karitativem Handeln etwas Spezifisches, und so auch hier, in diesem Vortrag, verstehen wir es vor allem im spezifischen Sinn, nämlich als das geplante, das institutionalisierte, organisierte Helfen der Kirche, das sich in zeitgemäßen Formen sozialer Hilfe und gerade deswegen auch notwendig in Zusammenarbeit mit nichtkirchlichen Sozialeinrichtungen vollzieht. Das sozialkaritative Handeln der Kirche ist also, wie noch zu zeigen sein wird, zwar ein eigenständiges kirchliches Tun, aber nicht ein isoliertes kirchliches Handeln. Eine Isolierung widerspräche gerade dem Selbstverständnis der dienenden Kirche in der Welt von heute. Wiederum die Sicht der dienenden Kirche also ist wesentlich auch das Fundament, wie wir noch zu zeigen hoffen, für das Zusammenwirken mit nichtkirchlichen Institutionen und Unternehmungen. Dieses partnerschaftliche Zusammenwirken, ich hoffe, dass gegen dieses Verständnis der Partnerschaft keine rechtlichen Bedenken bestehen, die heute Vormittag angemeldet wurden. Dieses partnerschaftliche Zusammenwirken ist also von der ekklesiologischen Grundlage selbst her notwendig. Wenn nun im Einzelnen dazu etwas zu sagen ist, so kommt hier, wie Sie wissen, der Theologe zu Wort und der spricht naturgemäß anders als etwa der Jurist. Es kommt der katholische Theologe zunächst zu Wort, aber es sei gleich betont, dass die dargelegte Sicht, die kurz zitierte Sicht der dienenden Kirche, gewiss mit dem Verständnis der evangelischen Kirche von ihrer Diakonie übereinstimmt. Diese Diakonie, Sie wissen ja, dass Diakonia das neutestamentliche Wort für Dienst ist. Die Diakonie und ihre Werke, also das diakonische Werk oder auch speziell die sogenannte karitative Diakonie der evangelischen Kirche, sind beispielsweise nach der Grundordnung der evangelischen Kirche in Deutschland, wie es dort wörtlich heißt, eine Wesens- und Lebensäußerung der Kirche, eine Lebensfunktion des irdischen Leibes Christi. Auch dort also ist das, was die Kirche in dieser Hinsicht tut, als ihr Selbstvollzug gesehen, selbstverständlich in der sozialen Welt von heute und in den ihr entsprechenden zeitgemäßen Formen. Man braucht etwa nur so einen Begriff wie gesellschaftliche oder soziale Diakonie zu nennen. Was nun hier im Einzelnen zu unserem Thema zu sagen ist und namentlich auch unter Bezugnahme auf konziliare Aussagen und Aspekte verdeutlicht werden soll, lässt sich, meine ich, am besten in zwei Gesichtspunkten darlegen. Erstens, sozialkaritatives Handeln ist eigenständiges Handeln der dienenden Kirche. Und zweitens, dienende Kirche besagt zugleich, dass ihre Gläubigen in nichtkirchlichen Sozialeinrichtungen mitarbeiten und dass kirchliche Organisationen mit nichtkirchlichen zusammenarbeiten. Unter diesen beiden Gesichtspunkten lässt sich vielleicht das, was der Theologe zum Thema dieser Tagung zu sagen hat, am besten verdeutlichen. Beides muss aber auch zusammengesehen werden. Beide wäre für sich genommen wohl missverständlich. Wenn daher zunächst und eben in ekklesiologischer Sicht das eigenständige Handeln der Kirche zur Sprache kommt, so darf das insbesondere und beispielsweise nicht so verstanden werden, als ob man christliche Nächstenliebe etwa nur in kirchlichen Organisationen verwirklichen könnte. Dennoch und erstens, sozialkaritatives Handeln ist eigenständiges Handeln der dienenden Kirche. Zu diesem ist sie ihrem Wesen nach berechtigt und verpflichtet. Es ist, wie gesagt, Selbstvollzug, Lebensäußerung der Kirche, auf den sie nie verzichten kann und nie verzichten darf, will sie sozusagen nicht sich selbst aufgeben. Hier geht es, wie gesagt, um die Verwirklichung dieser Liebe, dieses Dienens, dieser Caritas in institutionalisierten Formen. Auch diese Verwirklichung christlicher Nächstenliebe, gewiss nicht nur sie, aber auch sie, ist ein Selbstvollzug der Kirche, ist wesentliches Kennzeichen, wesentliches Zeugnis der Kirche Jesu Christi für die Welt. Kirche ist eben nicht nur eine mystische Größe. Sie ist nicht nur mystischer Leib Christi, nicht nur eine geistig-geistliche Gemeinschaft, sondern sichtbare Kirche. als Gesellschaft, als Societas, verfasste, sichtbare Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, die ihren Dienst auch leisten muss mit sichtbaren, mit menschlichen Mitteln. So sagt beispielsweise die dogmatische Konstitution über die Kirche und sagt an derselben Stelle dann weiter, dass die sichtbare Versammlung und die geistliche Gemeinschaft eine einzige komplexe Wirklichkeit bilden. Dann aber muss auch der Geist der Liebe, die Grundhaltung der Liebe, sichtbar werden. Muss die Kirche ihn auch als Gemeinschaft und in diesbezüglichen Formen in der Welt von heute verwirklichen. Eben dieser Geist der Liebe verbietet also schon deswegen, schon vom Wesen der Kirche her, die eben nicht nur eine unsichtbare Größe ist, verbietet schon deswegen nicht die organisierte Durchführung sozial-karitativer Aktionen, sondern fordert sie sogar, wie die Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute sagt. Dieser Satz steht bezeichnenderweise in dieser Konstitution, denn gerade in der Welt von heute ist soziale Hilfeleistung einfach nicht möglich, ohne das geplante, organisierte und koordinierte Handeln. Es wäre also nicht nur vom Wesen der Kirche her, nicht nur im Blick auf ihren Selbstvollzug, ein unvertretbarer Spiritualismus, wollte man die Übung der Nächstenliebe auf die Gesinnung oder die Tat der einzelnen Gläubigen, sozusagen auf das Innenleben der Christen und der Kirche beschränken. Es wäre darüber hinaus ein höchst unzeitgemäßer Spiritualismus, denn die fortschreitende Institutionalisierung unserer Welt fordert die gemeinschaftlich organisierte Verwirklichung auch der Nächstenliebe. Recht und Pflicht zu solchem eigenständigen Handeln der Kirche gründet also einmal in ihrem Wesen und zugleich, wenn man so sagen will, im Wesen unserer heutigen Welt und Gesellschaft. Die Kirche kann heute ihren Dienst auf diesem Sektor sonst einfach nicht leisten und sie kann gerade auch die notwendige Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Sozialeinrichtungen nicht leisten. All das ist mit zu bedenken, wenn in dem heute schon genannten Dekret über das Laienapostolat in der Nummer 8 über das sozialkaritative Wirken gesagt wird, wenn sich die Kirche auch über alles freut, was andere in dieser Hinsicht tun, nimmt sie doch die Werke der Liebe als ihre eigene Pflicht und ihr unveräußerliches Recht in Anspruch. Überdies verweist auch die Erklärung über die Religionsfreiheit darauf hin, dass in der sozialen Natur und im Wesen einer jeden Religion unter anderem das Recht begründet ist, dass ihre Angehörigen Vereinigungen sozialkaritativer Art schaffen und in ihnen frei unbehindert tätig sein können. Gewiss sagt, und das bekommt man in diesem Zusammenhang manchmal zu hören, gewiss sagt die Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute sehr deutlich, dass sich die eigene Sendung der Kirche nicht auf den sozialen Bereich bezieht, sondern dass das Ziel, das ihr Christus gesetzt hat, der religiösen Ordnung angehört. Das steht auch sehr deutlich da. Aber, so fährt der Text fort, und man muss ihn daher auch weiterlesen, was offenbar nicht immer geschieht. Aber aus eben dieser religiösen Sendung kommt ihr Auftrag und Kraft, der menschlichen Gesellschaft ihre Dienste zu leisten. Daher kann und muss sie selbst, je nach den Umständen von Zeit und Ort, Werke zum Dienst an allen in Gang bringen. Diese Sicht ist auch nicht, wie man manchmal noch hören kann, so etwas wie eine Neuerung, die etwa dem ursprünglichen Geist des Christentums nicht oder nicht voll entspräche. Der Verdacht oder das Vorurteil, nämlich, dass die Reinheit der Liebesgesinnung notwendigerweise leiden müsste, wenn sie in institutionalisierten Formen verwirklicht ist. Dieses Vorurteil entspricht gewiss nicht dem Neuen Testament und dem Urchristentum. Das Neue Testament kennt nämlich, um das nur in einem Satz zu sagen, durchaus schon geplante und anfänglich organisierte Formen der Nächstenliebe. Man darf natürlich nicht so naiv sein, heutige Institutionen der Kirche im Neuen Testament zu suchen. Aber es kennt beispielsweise schon diakonische Ämter und gerade der Apostel Paulus, der vielleicht wie kein anderer die Liebe als Ideal gesehen und gepriesen hat, gerade er veranstaltet bereits eine für damalige Zeit groß angelegte und gut organisierte Sammlung und er sieht gerade in ihr einen Beweis für die Echtheit der Liebesgesinnung, nicht etwa einen Abfall von dieser, wie sie in den Kapiteln 8 und 9 des 2. Korintherbriefes nachlesen könnt. Als erstes also wollte ich verdeutlichen, dass sozialkaritatives Handeln eigenständiges, vom Wesen der Kirche her gefordertes Handeln ist. Eigenständig muss es aber auch sein im Hinblick auf die spezifische Motivierung. Die kirchlichen Institutionen leisten ihre Hilfen von außen her und nach außen hin gesehen weithin in der gleichen Weise wie andere Sozialeinrichtungen. Die kirchliche Hilfeleistung selbst aber muss ihrem Wesen gemäß Verwirklichung christlicher Nächstenliebe, muss also wesentlich durch die Grundgesinnung dieser im theologischen Sinne Caritas, im umfassenden Sinne dieser Caritas motiviert sein. Eine solche Feststellung ist nun allerdings leicht missverständlich. Sie bedeutet natürlich nicht, und das wurde schon gesagt, dass man etwa diese christliche Nächstenliebe nur in einer kirchlichen Organisation oder etwa nur in einem Caritasverband üben könne. Sie bedeutet aber auch keinerlei Abwertung anderer Motive. Keine Abwertung etwa der Humanität und Philanthropie. Aber um der Klarheit willen und selbst auf die Gefahr hin, in den Verdacht von Engstirnigkeit oder gar klerikalistischen Denken zu kommen, muss man festhalten, meine ich, dass sozialkaritative Handeln heißt nicht umsonst sozialkaritativ. Es muss daher als Handeln der Kirche eben Verwirklichung dieser Caritas sein. Was ich damit meine, ist vielleicht anhand von zwei häufigen Redewendungen zu verdeutlichen. Ich höre es gar nicht gerne, wenn man geradezu jede soziale Hilfeleistung als karitativ bezeichnet, wie es weit in Usus geworden ist. Eine Hilfe nämlich, die etwa aus weltanschaulich neutraler Einstellung kommt, die mit dem Gedanken der Humanität motiviert ist, die ist, solange man das Wort sagen lässt, was es sagt, und das sollte man doch, eben nicht karitativ, eben nicht durch die christliche Nächstenliebe motiviert. Ähnliches gilt für den zweiten Ausdruck, die Sorge um den Menschen, der geradezu schon Mode geworden ist. Nun sprechen auch kirchliche Dokumente neuerer Zeit oft davon, etwa gerade auch die Enzyklika Populorum Progressio, aber diese Dokumente verdeutlichen dann immer wieder, dass man gewiss die natürliche Würde der menschlichen Person, aber eben nicht nur den Menschen sieht, wie es beispielsweise wieder im Dekret über das Laienapostolat in der Nummer 8 heißt, damit die Übung der Liebe über jeden Verdacht erhaben sei, muss man im Nächsten das Bild Gottes und Christus, den Herrn, sehen, dem in Wahrheit all das dargeboten wird, was einem Bedürftigen gegeben wird. Zugleich aber, muss man in tiefer Menschlichkeit auf die personale Freiheit und Würde dessen Rücksicht nehmen, der die Hilfe empfängt. Nicht zuletzt deshalb müssen zuerst die Forderung der Gerechtigkeit erfüllt und darf nicht sozusagen gönnerhaft als Liebesgabe von oben herab angeboten werden, was eben dem Menschen schon aus Gerechtigkeit geschuldet ist. Eben darum muss vor allem dem Menschen Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden. Die Respektierung der natürlich menschlichen Würde also und die sich eben dieses Menschen von Gott und Christus her und auf Gott und Christus hin gehören im sozial-karitativen Handeln zusammen. Und nur wenn die Humane sich nicht allein steht, wenn sie mit der theozentrischen, der christozentrischen verbunden ist, mit der entsprechenden Sicht der Nächstenhilfe verbunden ist, kann man, wenn man das Wort sagen lässt, was es sagt, von sozial-karitativem Handeln sprechen. Mit anderen Worten, Humanität und Menschenliebe sind ganz gewiss und ganz zweifellos hervorragende Haltungen und Tugenden, aber zur Motivierung karitativen Handelns selbst sind sie allein zu wenig. Sie sind für dieses Handeln nicht das spezifische Motiv. Das bedeutet, um es nochmals zu sagen, keinerlei Abwertung der Absichten und der Leistungen nichtkirchlicher Sozialeinrichtungen. Aber um der terminologischen und nicht nur um der terminologischen Klarheit willen, sollte das betont werden. Die Hervorhebung der spezifischen Motivierung bedeutet nun allerdings nicht, dass sie sie dauernd reflektiert, dass sie bei jeder Hilfeleistung bewusst vor Augen stehen müsste, wohl aber, dass das kirchliche Handeln zu innerst von ihr geprägt und bestimmt ist. Und daraus ergibt sich meines Erachtens noch ein Zweifaches. Der Geist der Liebe, die Grundhaltung der Liebe, verbietet zwar nicht, wie wir sagten, Planung und Organisation. Er verbietet aber ganz gewiss jegliches Suchen des eigenen Vorteils, jede Art von Herrschsucht und Machtstreben. Soll also das sozial-karitative Handeln wirklich Selbstvollzug der dienenden Kirche sein und bleiben, darf diese auch nicht sozusagen auf diesem Umweg Macht und Einfluss suchen. Sie darf nicht um der Macht und des Herrschens willen Positionen schaffen und verteidigen und nicht dem Prestigedenken verfallen. Das verlangt gewiss schon eine vernünftige Überlegung der heutigen Situation. Das verlangt aber, und darauf kommt es im Blick auf die ekklesiologischen Grundlagen, um die es ja hier geht, an, das verlangt eben die Grundhaltung der dienenden Liebe, und diese hat das übrigens immer verlangt. Anders, und wiederum mit dem zweiten Vatikanum gesagt, und auch wieder mit einem sehr anspruchsvollen Ausdruck, die dienende Kirche muss auch in diesem Sinne Kirche der Armen bleiben. Sie ist, auch wenn sie zur Erfüllung ihrer Sendung menschlicher Mittel bedarf, und wir hörten heute Vormittag sehr eindringlich, wie sehr sie dieser bedarf, aber eben zur Erfüllung ihres Dienstes bedarf, auch wenn sie dieser Mittel bedarf, ist sie nicht dazu gegründet, durch dieses ihr Handeln irdische Herrlichkeit zu suchen, wie es heißt, sondern den Weg Christi nachzugehen und gerade in ihrer Sendung zu den Armen in diesem Geist nachzugehen. Und in diesem Geist muss sie dann auch die mannigfachen Gefahren überwinden, suchen, die jede Organisation bedrohen, namentlich auch die vom Konzil genannte Gefahr, dass nämlich Vereinigungen selbst weg werden, statt zu dienen. Aus den Überlegungen zur Eigenständigkeit und zur spezifischen Motivierung des kirchlichen Handelns ergibt sich aber dann zweitens noch, dass die Kirche auf diesem Gebiet das tun muss, was Verwirklichung eben der dienenden Liebe ist und was dem kurz aufgezeigten christlichen Menschenbild ist. Über die Möglichkeiten und Grenzen des kirchlichen Engagements auf diesem Sektor wird ja im nächsten Referat die Rede sein, sodass hier zwei kurze ekklesiologische Hinweise genügen mögen. Die Kirche muss im Bereich der sozialen Hilfen gewiss nicht alles tun. Gewiss auch nicht alles, was gerade in Mode ist, auch nicht, was ein Prestigedenken verlangt. Dass sie nicht alles tun kann und nicht alles allein tun kann, ist sowieso eine Selbstverständlichkeit. Gewiss aber muss sie ekklesiologisch gesehen das tun, was zu ihrem Selbstvollzug gehört. Gewiss also muss sie ihre Sorge um den Menschen verwirklichen, die man mit einem gewiss etwas missverständlichen Ausdruck Seelsorge nennt. Seelsorge, die man nicht eingrenzen darf auf die Sorge nur für die Seele, auf die Sorge nur für den sozusagen übernatürlichen Teil des Menschen, sondern die man zu verstehen hat, und das tut die Pastoral von heute auch weithin schon, Seelsorge, die man zu verstehen hat als umfassende Heilsorge für den ganzen Menschen, dass er als ganzer Mensch heil werde, heil bleibe, zum Heil gelange. Wo also beispielsweise eine personalgeistige Hilfe, die ja weithin irgendwie religiöse Hilfe sein wird, nötig ist, muss die Kirche ihre Hilfe anbieten, ihre Dienste bereithalten, damit der Hilfesuchende sie wählen kann. Wo ferner, meine ich, eine Hilfeleistung erforderlich ist, die sowohl vom Helfenden wie für den Hilfesuchenden ein besonderes Maß christlicher Liebe, im Besonderen die Kraft christlicher Liebe erfordert, muss die Kirche diese ihre Dienste leisten. Wenn ich beispielsweise die sogenannten strapaziösen Hilfeleistungen nenne, die wenig erfolgreichen Bemühungen, etwa für unheilbare, für sogenannte aussichtslose Fälle, dann möchte ich in gar keiner Weise bestreiten, dass auch nichtkirchliche Sozialeinrichtungen hier wertvolle und wertvollste Dienste leisten. Aber betonen möchte ich, dass die Kirche das auf jeden Fall tun muss, weil es sich hier um ihren Selbstvollzug handelt, dass die Kirche auf keinen Fall hier versagen darf und dass gerade für sie hier auch der Erfolg nicht der letzte Maßstab zu sein hat. Da sie schließlich aufgrund ihrer religiösen Sendung, ihrer spezifischen Sendung, zum Zeugnis des Glaubens und der Liebe verpflichtet ist, kann sie auch nicht auf jene Formen der Hilfeleistung verzichten, die ihre Liebe, die Verwirklichung ihres Glaubens in der Nächstenliebe der Welt und der Welt von heute bezeugen. Nicht im Sinn von Propaganda, nicht im Sinne von Proselytismus, sondern als selbstverständliches Zeugnis ihres Wesens und ihres Auftrags, wie es etwa gegeben wird in der weltweiten Hilfeleistung der Kirche, ja in besonderem Maße der Universalität christlicher Nächstenliebe entspricht. Was bisher nun über das sozialkaritative Handeln als eigenständiges kirchliches Handeln gesagt wurde, das muss, wie schon erwähnt, mit dem Folgenden zusammengesehen werden und es sollte bitte nicht irgendwie als eine Reserve gegenüber Mitarbeit und Zusammenarbeit, von der nun die Rede sein wird, verstanden wird. Das Eigenständige, meine ich, musste gerade um der Zusammenarbeit willen betont werden, denn für eine wirkliche Zusammenarbeit ist ja nicht genützt, wenn man sozusagen aus allem eine Art Eintopf kocht. Wer mit einem wirklichen Partner arbeiten will, muss namentlich doch den eigenen Auftrag deutlich sehen, sein Selbstverständnis dem Partner deutlich machen. Gerade aber vom Selbstverständnis der Kirche her, also wieder ekklesiologisch gesehen, gilt nun zweitens. Der Vollzug der dienenden Kirche bedeutet zugleich Mitarbeit ihrer Gläubigen in nichtkirchlichen Sozialeinrichtungen und Zusammenarbeit ihrer Organisationen mit den nichtkirchlichen Institutionen sozialer Hilfe. Für die ekklesiologische Sicht dieser Mitarbeit und Zusammenarbeit bieten wiederum die Aussagen des Zweiten Vatikanums ziemlich viel, wenn das Konzil auch, was sich an sich von selbst versteht, vor allem Mitarbeit und Zusammenarbeit im internationalen Rahmen vor Augen hat und nicht auf die konkreten Verhältnisse in den einzelnen Ländern eingehen kann. Wenn aber beispielsweise wieder in der Pastoralkonstitution verlangt wird, dass die Christen gerne und von Herzen an der Überwindung der mannigfachen Nöte in der Welt von heute mitarbeiten sollen, dass sie, wie es heißt, einzeln und organisiert in den verschiedenen Institutionen mitarbeiten und mit diesen zusammenarbeiten sollen, dann gilt das Mutatis Mutandis auch für unsere Verhältnisse, also für die Mitarbeit und die Zusammenarbeit mit den Trägern der kommunalen und der freien Wohlfahrtspflicht. Gerade in dem schon genannten Abschnitt des Dekrets über das Laienapostolat, der die Eigenständigkeit des sozialkaritativen Wirkens der Kirche hervorhebt, steht zugleich die Aufforderung, namentlich an die Laien, mit allen Menschen guten Willens zusammenzuarbeiten und die Unternehmungen der sozialen Hilfe, private oder öffentliche, hochzuschätzen und nach Kräften zu fördern. Aber über solche Einzelaussagen, die sich vermehren ließen, hinaus ist doch vor allem zu betonen, dass die Kirche von heute sich der Welt öffnen, ihr in zeitgemäßer Weise dienen will. Was aber die Gesamtkirche sozusagen zu einem Programm gemacht hat, was sie in mannigfacher Weise erstrebt und auch schon verwirklicht, das muss doch logischerweise auch die Kirche am Ort tun. Auch die Einzelgemeinde also, die Kirche Gottes ist, in der, wie man sagt, die Kirche ereignet wird. Auch die Einzelgemeinde, auch die Gemeinden einer Stadt oder eines Kreises müssen doch aus ekklesiologischer Verpflichtung daher zuhandeln und dürfen sozusagen die Tür, die auf Weltebene so weit aufgemacht wurde, nicht geschlossen halten oder zuschlagen. Sie müssen also zur Mitarbeit und Zusammenarbeit mit den anderen bereit sein, und zwar, darauf kommt es hier zunächst wieder an, nicht nur, weil das höchst zeitgemäß und realistisch gesehen einfach notwendig ist, sondern weil sie als Kirche, die sie ja sind, als dienende Kirche, die sie ja sind, dazu gehalten sind. Ein katholisches Ghetto auf diesem Gebiet widerspräche also nicht nur vernünftigen Überlegungen über die soziale Hilfe in der heutigen Welt, die widerspräche der Sicht der dienenden Kirche eben auch am Ort. Dennoch wäre ein ghettohaftes Verhalten natürlich auch höchst unzeitgemäß und widerspräche gerade auch dem so stark betonten Weltauftrag der Kirche, ihrer Verpflichtung zum Dienst für die Welt von heute und versteht sich mit den Mitteln der heutigen Welt. Die Pastoralkonstitution wiederum, der die folgenden Aussagen, die ich nur kurz anspreche, entnommen sind, hebt wiederholt hervor, dass eine soziale Ordnung geschaffen bzw. gefördert werden muss in Gerechtigkeit und Liebe, dass das Grundgesetz dieser Umwandlung der Welt das neue Gebot der Liebe ist, dass die Pflicht der Gerechtigkeit und der Liebe auch dadurch erfüllt werden müssen, wie es wörtlich heißt, dass jeder gemäß seinen eigenen Fähigkeiten und den Bedürfnissen der Mitmenschen zum Gemeinwohl beiträgt und auch die öffentlichen und privaten Institutionen, die der Erhebung der menschlichen Lebensverhältnisse dienen, fördert und unterstützt. Dazu bedarf es gewiss nicht nur finanzieller Unterstützungen durch Spenden, sondern in den gegenwärtigen Verhältnissen gerade eben der Mitarbeit der Christen und der Zusammenarbeit der Organisationen mit den diesbezüglichen Vorhaben privater und öffentlicher Art, wie das Konzil wiederholt sagt, mit den Regierungen und ihren Organen, mit den Institutionen nicht kirchlicher und nicht christlicher gemeinsam. Dieses Handeln verlangt schließlich unsere oft zitierte pluralistische Gesellschaft, zugleich aber und wiederum ekklesiologisch gesehen, die Freiheit des Christen. Es verlangt unsere pluralistische Gesellschaft. Die Kirche, die die Eigenständigkeit der irdischen Wirklichkeiten heute wiederholt und ausdrücklich anerkennt, wie wohl noch nie, anerkennt auch die Eigenständigkeit nichtkirchlicher Institutionen sozialer Hilfe, anerkennt also durchaus das pluralistische Angebot solcher Hilfen und bejaht damit zugleich grundsätzlich die Mitarbeit ihrer Gläubigen in ihnen und die Zusammenarbeit ihrer Organisationen mit ihnen. Sie blickt, um noch einmal mit der Pastoralkonstitution zu sprechen, mit großer Achtung auf alles Wahre und Gute, was diese lichtkirchlichen Einrichtungen geschaffen haben und neu schaffen. Sie will daher deren Wirken unterstützen und fördern. Sie anerkennt also, was jene Sozialeinrichtungen für den Menschen tun. Sie anerkennt beispielsweise ausdrücklich, was öffentliche Stellen im Bereich der sozialen Hilfe für Alte, Kranke, Gastarbeiter tun. Sie anerkennt ausdrücklich die Einrichtungen sozialer Vorsorge und Sicherung für den Einzelnen wie für die Familien. Die damit grundsätzlich bejahte Zusammenarbeit aber gründet wiederum, wie gesagt, nicht nur im pluralistischen Charakter der heutigen Welt, sondern zugleich in der Freiheit des Christen. Auch für unseren Bereich gilt, was grundsätzlich gesagt wird. Dass nämlich die christliche Sicht der Dinge zwar oftmals eine bestimmte konkrete Lösung nahelegen wird, dass aber die Christen, wie es wörtlich heißt, bei gleicher Gewissenhaftigkeit auch häufiger und zwar legitim zu anderen Urteilen kommen können, die dann im aufrichtigen Dialog und im Geist gegenseitiger Liebe geklärt und dem Gemeinwohl entsprechend verwirklicht werden müssen. Nicht zuletzt auch für den hier zur Frage stehenden Bereich gilt schließlich, was in diesem Zusammenhang auch deutlich genug gesagt wird, dass die Amtskirche, der amtliche Seelsorger, keineswegs immer hier die konkrete Lösung sei, keineswegs immer ein Rezept parat haben kann, weil gerade auch hier die jedem einzelnen Bereich eigenen Gesetze zu beachten sind, weil gerade auch hier fachliches Wissen und Können und wiederum deswegen die Zusammenarbeit mit denen nötig ist, die, wie es heißt, die gleichen Aufgaben haben wie die Christen. Freiheit und Eigeninitiative, namentlich der Laien, ist also gerade auch auf diesem Sektor nicht nur so gerade noch erlaubt, sondern gefordert. Mit anderen Worten und zusammenfassend gesagt, die so stark betonte Partnerschaft von Kirche und Welt muss auch auf dem Gebiet sozialer Hilfen in gegenseitiger Zusammenarbeit verwirklicht werden. Es handelt sich also auch hier um jene Hilfen und Dienste, die einmal die Kirche der Welt von heute anbietet und bei deren Vollzug sie selbst zugleich mannigfache Hilfen seitens der Welt empfängt, wie es das schon viel ausgedrückt hat, Hilfen gerade auch auf sozialem Gebiet und durch jene, die eine wirkliche Kenntnis der verschiedenen Fachgebiete und Institutionen haben und die Mentalität wirklich verstehen, die in diesen am Werk ist, gleichgültig sagt das Konzil, ob es sich um Gläubige oder Ungläubige handelt. Seitens der Kirche bedeutet solche Zusammenarbeit, dass sie die Eigenständigkeit der anderen respektiert. Selbstverständlich ihre Leistungen, aber auch ihre Motive und Ziele. Und all das nicht mit einem Ja, Aber, wobei das Aber dann so lang ist, dass von der Anerkennung nicht mehr recht viel übrig bleibt. So ist es beispielsweise völlig legitim und keineswegs ein Mangel, dass der Staat bei seinen Hilfeleistungen weltanschaulich neutral ist. Es ist völlig legitim und keineswegs ein Mangel und auch nicht mit einem Aber zu versehen, dass er sich auf die irdischen Sachbereiche beschränkt. So sehr es der Kirche und ihren Gläubigen aufgetragen ist, die Welt und damit auch den Bereich der sozialen Hilfen mit christlichem Geist zu durchdringen, so sehr diese Verkündigung, dieses Zeugnis ihr wesentlicher Auftrag ist, darf das Ziel dabei doch niemals sein, die anderen sozusagen zu vereinnahmen. Die heute so oft zitierte weltliche Welt muss auch auf diesem Gebiet weltlich bleiben mit christlichem Geist durchdringen, heißt auch auf unserem Sektor nicht der kirchlichen sakralisieren. Was das Konzil einmal von den Laien verlangt, gilt auch hier, dass sie nämlich in getreuer Erfüllung ihrer bürgerlichen Aufgaben das Gemeinwohl fördern und zugleich, also gerade durch diese Tätigkeit dem Evangelium den Weg bahnen, dass sie mit allen Menschen guten Willens zusammenarbeiten und zugleich zusehen, wie man die gesellschaftlichen und öffentlichen Einrichtungen mit dem Geist des Evangeliums vervollkommnen kann. Dass durch Mitarbeit und Zusammenarbeit die anderen nicht vereinnahmt werden, das bedeutet aber zugleich, dass die Tätigkeit der anderen niemals sozial-karitativ im eigentlichen Sinn des Wortes wird, wobei, wie angedeutet, die diesbezügliche Tätigkeit der evangelischen Kirche insofern eine Ausnahme bildet, als ihre Motive und Zielsetzungen weithin auch die Art ihres Wirkens den karitativen Ton aufs engste verwandt. Hier sei nur noch kurz erwähnt, dass gerade die ökumenische Zusammenarbeit auf sozialem Gebiet vom Konzil oft gewürdigt, gelobt und verlangt wird und als Zeichen, als anfängliches Zeichen eines Tuns der einem dienenden Kirche gesehen wird. Sonst aber muss um der Klarheit willen gelten, wenn Christen in nichtkirchlichen Sozialeinrichtungen mitarbeiten, wenn also etwa eine Fürsorgerin im kommunalen Dienst steht, dann können diese Christen selbstverständlich, das ist ja gar keine Frage, selbstverständlich persönlich das aus christlicher Nächstenliebe tun. Aber die Einrichtung selbst, die nichtkirchliche Einrichtung selbst, bleibt profan und muss es bleiben. Sie wird nicht sozial-karitativ, gerade weil das, was die Christen tun, Dienst ist und Dienst bleiben muss. Gerade weil das nicht vereinnahmen will. Gerade weil die Eigenständigkeit jener Institution gewahrt bleiben muss. Und dasselbe gilt natürlich für die Zusammenarbeit kirchlicher und nicht-kirchlicher Organisationen selbst. Auch hier bleibt gerade um der echten Partnerschaft willen die Eigenständigkeit jeweils gewahrt. Um der Zusammenarbeit willen aber muss, wie auch schon kurz erwähnt, die organisierte und institutionalisierte Tätigkeit der Kirche selbst vermehrt und gefördert werden. Das verlangt die fortschreitende Institutionalisierung unserer Welt. Das verlangt die Verpflichtung der Kirche zum Dienst. Nicht also, um es nochmals zu sagen, ein Streben nach Macht, nicht ein von Herrschaftsgedanken geprägtes Konkurrenzdenken, ist der Grund für den Ausbau und die Förderung eigener sozial-karitativer Institutionen. Nicht aus dem Streben nach Macht und aus Herrschaftsgedanken kommt das, was wir heute Vormittag so deutlich als berechtigte Forderungen gehört haben, sondern es muss kommen aus dem Willen zum Dienen, das sonst eben nicht möglich ist. Dieser Auftrag verlangt von ihr einmal das eigenständige sozial-karitative Handeln als Selbstvollzug der dienenden Kirche und zugleich die Mitarbeit ihrer Gläubigen in nichtkirchlichen Einrichtungen sowie die Zusammenarbeit ihrer eigenen Institutionen mit den anderen, seien es nun staatliche, kommunale Einrichtungen oder solche der freien Wohlfahrtspflege. Danke.